ich war am Wochenende in der hohen Schrecke und es war sehr schön, ein wunderbarer Laubwald, aber sobald der Nadelwald kam, war es ein komisches Bild oder zumindest Abschnitte von Nadelbäumen, denn die waren tot, mausetot. Das war gar nicht schön und dann habe ich diese vielen Kürbisse gesehen, die ausgehöhlten Kürbisse und was haben die denn mit Kürbissen? Und dann dachte ich, ach, da ist ja noch dieser andere Tag, also der von den irischen Einwanderern, dann wieder nach Amerika hierher und ja, es ist ein schönes Bild gewesen und rauszugehen in die Thüringer Landschaft kann auch schön sein. Ob Sergei Lochthofen in die Thüringer Landschaft geht, das werde ich ihn fragen. Hallo Herr Lochthofen.
Ich begrüße Sie und hoffe, dass wir eine schöne Woche haben, mindestens so schönes Wetter wie gestern. Also heute ist ein bisschen November, aber so schlimm scheint es ja auch nicht zu werden. Bevor wir in die Umweltdiskussion starten, wollte ich nur Sie rehabilitieren. Wir haben immer mal kleine technische Probleme gehabt, ja, beim Telefonieren. Ich war jetzt die Woche bei Phoenix in der Runde. Und da hat man den Osten, speziell Thüringen und mich, für 20 Minuten einfach mal den Ton abgestellt. Hm. Unser Eins muss den ganzen Abend sitzen und klug reinschauen, ohne ein Wort sagen zu können. Können Sie sich vorstellen, das war eine Folter in jeder Hinsicht.
Also das heißt, man hat sie gesehen, aber nicht gehört?
Nicht gehört. Irgendwo hat sich jemand reingeschaltet, das ist eine Leitung, die über Leipzig nach Berlin geht, und irgendwo hat man einfach die gekappt und wir haben dann über Handy dann den Ton gehabt. Also es ist improvisiert worden, auch bei den großen Sendern läuft nicht alles immer so glatt, wie man es will, und gerade nicht mit den Bayern und nicht mit den Berlinern, mit dem Thüringer machen sie es. Kann ich das mal vor.
Ja, ich übrigens auf der hohen Schrecke, das war ja schön, ich war nicht erreichbar, also kein Netz in diesem ganzen Naturschutzgebiet war nichts, also mit Navigieren war es ganz schwierig, wir haben uns verlaufen.
Irgendwann demonstrieren und sagen, wir wollen endlich auch unseren Anschluss haben, schnelles Internet.
Ja, es kann ja lebensgefährlich werden, denn wir sind dann im Minengebiet gewesen, es war ja im Militärgelände auch und plötzlich, waren wir im verbotenen Gebiet, weil das Navi nicht funktioniert hat und es war ein Abenteuer.
Ich will auch gleich noch eine zweite Sache einhängen. Also falls jemand empört Sie jetzt anruft und sagt, das kann doch nicht wahr sein, der Lochthofen ist doch auch bei Deutschlandradio Kultur gerade auf dem Sender. Mhm. Die Frage war, wen machen wir live? Entweder die oder das. Die haben im Gespräch eine ganze Stunde mit mir. Und da habe ich gesagt, wir machen das Gespräch vorher, bei Herrn Rose sind wir live. Weil wir natürlich auf die Ereignisse reagieren müssen. Das andere ist mehr Betrachtung der Welt, ja, sage ich mal. Also, man kann uns heute bei, zumindest mich in Stereo hören, wenn Sie wollen, zur gleichen Zeit.
Ja, ganz wunderbar. Also was waren denn die Fragen, die Sie da beantwortet haben?
Naja, da geht es einfach im Gespräch, geht es um die Person, also Lebensgeschichte und Auffassung und so. Das ist so ein Querblick, noch ein bisschen Musik dazwischen. Also einer von diesen Sendungen, wo, ja, sag ich mal, Zeitgeist einfach verstreut werden soll, ja, und versprüht werden soll. Und insofern sagen wir, ist es ja natürlich bei uns hier was anderes in unserer Runde. Wir reagieren ja auch aufs Wochenende, da waren ja diese Treffen und das nächste hat ja auch begonnen und so weiter. Da kann man nicht einfach vorproduzieren.
Das kann man.
Vollkommen klar, das haben die auch eingesehen.
Aber wir also, hätten es ja...
Radio frei schlägt Deutschlandfunk.
Naja, unbedingt. Wir hätten es allerdings voraussehen können, also dass bei dem Klimagipfel in Glasgow nur, also bisher zumindest nur leere Worte rauskommen, oder habe ich das jetzt mit dem G20-Gipfel verwechselt? Das kann man ja leicht verwechseln,
ja,
oder?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben ja trotzdem Hoffnung. Also in Paris hat man ja auch vorher genauso geredet und dann ist doch ein bisschen mehr rausgekommen. Trotzdem, Sie haben vollkommen recht, Rom war sehr enttäuschend, weil auch die Interessenslagen in dieser G20-Gruppe ja sehr unterschiedlich sind. Dennoch, es gibt ja bei uns so eine Diskussion, ja, was soll Deutschland allein? Wir sind nur für 3% des Ausstoßes von CO2 überhaupt zuständig. Das heißt also, das ist doch minimal gemessen an dem Weltgeschehen. Das ist in einer Hinsicht richtig, aber dann auch wieder falsch, weil diejenigen vergessen mitzuteilen, dass wir aber nur 1% der Bevölkerung sind. Das heißt also, wir verbrauchen das Dreifache im Verhältnis zu anderen und andere verbrauchen nicht über die Hälfte. Das heißt also, wir sind schon hier in der Schuld und wenn man die G20 nimmt, die in Rom sich getroffen haben, die verbrauchen 80% und sind für die 80% der Emissionen zuständig. Das heißt, wenn man diese einsperren würde, wie bei einer Papstwahl, nicht mehr rauslassen würde, es gab ja im Mittelalter diese schöne Methode, man hat einfach zugemauert, alle Eingänge, Ausgänge, hat ihnen nur noch Brot und Wasser reingegeben, bis sie dann sich geeinigt haben, einen Papst zu wählen. So müsste man das auch machen. Ich glaube, in irgendeiner Stadt waren die dann immer noch nicht bereit, nach 3 Jahren einen Papst zu wählen, da haben sie ihnen das Dach im Herbst abgedeckt. damit es reinregnet in die Kirche, wo sie saßen. Dann sind sie zur Vernunft gekommen. Und genauso müsste man es eigentlich mit diesen Leuten machen. Natürlich würden die uns allen mit Krieg drohen, aber das ist die Situation. Ich glaube, im Augenblick haben wir wieder so ein dummes Narrativ auch für Glasgow. In diesem Jahrzehnt muss was passieren. Eigentlich hätte es im letzten gewesen sein müssen, und wir sind immer mehr unter Druck, und die nächste Generation muss umso mehr, das Dreifache, Vierfache von dem machen, was wir hätten machen müssen. Das heißt also, wir sind wirklich im Verzug. Die Gründe sind unterschiedlich. Deutschland müht sich, ist aber auch nicht gut, muss man ganz klar sagen, aber gemessen an den Versammelten etwas besser. Wir reißen auch alle unsere Ziele in diesem Jahrzehnt. Trotzdem versucht man noch bei Kohle, bei anderen Sachen. Wir sind im Atom schneller ausgestiegen. Wir machen viel, viel schnelleren Umstieg auf die regenerativen Energien. Das machen wir, aber wir sind noch nicht gut genug. Biden ist dahin gekommen, hatte eigentlich viel Ehrgeiziges geplant gehabt. Das haben sich ihm die eigenen Leute in der Demokratischen Partei, zwei, drei Leute, die aus sehr egoistischen Gründen heraus da handeln, link gemacht. Er muss abspecken seine ganzen Programme, Investitionsprogramme, und vor allem beim Umweltschutz. Natürlich schrecklich angesichts dieser Entwicklung. Und jetzt können wir sie alle durchgehen, und Putin und Xi sind gar nicht erschienen, weil sie natürlich keine Lust haben, in dieser Situation die Buhmänner zu sein. Sie sind es aber. Russland hat natürlich überhaupt gar kein Interesse, dass Öl und Gas ersetzt wird, weil man natürlich den Wohlstand des Landes und die ganzen Rüstungsprogramme und die Kriege so finanziert. Das heißt also, man hat 30 Jahre verschlafen, das Land technologisch umzubauen, davon zu bringen, und hat natürlich kein Interesse, dass das passiert, auch wenn ganz Sibirien brennt im Sommer, und auch wenn um Moskau herum die Wälder brennen. Man kann auch nicht mal die löschen, weil man gar nicht die Leute hat und die Technik gar nicht hat. Und die Chinesen haben natürlich ganz anderes im Sinn. Sie wollen rüsten, rüsten, rüsten. Sie wollen in jeder Hinsicht die Nummer eins werden. Und insofern, sage ich mal, ist für sie die Umweltproblematik sozusagen ein dekadentes Thema fast aus dem Westen. Auch wenn sie zugegeben haben, sie werden keine Kohlekraftwerke mehr exportieren. Nun ja, ich sage jetzt mal, wenn das ihr Beitrag ist, ist es natürlich nicht viel. Ich will nur sagen, wenn diese in Rom sich geeinigt hätten, wäre es für Glasgow sehr schön. Andersrum funktioniert das mit Sicherheit schlecht. Und ich kann nur Greta zitieren, die in jedem dieser Punkte sagte, bla 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 bla.
Und schämt euch. Die dekadente Lebensweise hat ja was mit unserem mit unserer Wirtschaftsweise zu tun, unserem Lebensstil und unserer Idee von Wohlstand. Das ist doch eigentlich die Grundsatzfrage, was wir unter Wohlstand verstehen, was wir unter Zivilisation verstehen. Da diese Grundsatzfrage zu stellen, die ist aber ganz schön unbequem, oder?
Das ist unbequem, aber ich glaube, es ist keine Frage für Fanatiker und für Extremisten. Ich drehe es mal andersrum. Wir beide sind ja in einem anderen Land groß geworden. Das hatte, da musste man 18 Jahre auf ein Auto warten. Und der Verbrauch dieses Autos, es war eine Dreckschleuder, sag ich mal, im Verhältnis zu vergleichbaren Autos, wenn es die überhaupt gibt heute. Die Straßen waren nicht ausgebaut, die Autobahnen waren mit 100 Kilometer begrenzt und rumpelten vor sich hin. Die Rheinstraße war mit 80. Man könnte ja sagen, ja, das war ja alles richtig. Und trotzdem war die DDR eine Dreckschleuder sondergleichen. Das heißt, es wird nicht darauf ankommen, allein mit Verzicht und Konsumverzicht das Ganze zu meistern. Ich glaube nicht, dass man die Chinesen überzeugen kann, dass sie auf das, was wir so als Wohlstand betrachten, verzichten sollen, damit alles insgesamt sozusagen funktioniert. Nein, wir werden es mit neuen Technologien, mit neuen Ideen und in der Kombination natürlich mit falschem Verbrauch. Wir sehen es ja bei uns noch, die Diskussion läuft ja gerade, wir haben viele Subventionen, die sind falsch. Und trotzdem müssen wir aufpassen, wenn wir die Pendlerpauschale auf dem Lande streichen, dann haben wir nicht nur 25% AfD dort, sondern die Leute werden sich erregen darüber. Das heißt, es geht darum, mit den Menschen zusammen, mit neuen Ideen, mit vernünftigen Sachen, bei Wahrung des Wohlstandes. Im Prinzip wollen die Menschen auch jedes Jahr ein bisschen besser leben und die nächste Generation soll noch besser leben. Das müssen wir alles zusammenschnüren. Das geht. Das ist nicht so, dass das nicht geht. Wir müssen es nur wollen. Schauen Sie doch mal, diese 20 Länder, die da versammelt waren, die geben im Jahr gemeinsam mit dem Rest der Welt, der ja nicht mehr sehr groß ist, wenn man diese 20 Länder abzieht, was die Bevölkerung, was die Wirtschaftskraft anbelangt ist, geben die 2 Billionen, B mit B, nicht mit M, Dollar für Rüstung aus. Das heißt, die 100 Milliarden, die sie im Augenblick kaum zusammenkratzen können, in Glasgow wieder diskutiert werden für die Entwicklungsländer, damit die sich wappnen, dort wo das Wasser kommt, dort wo die Hitze kommt, dort wo die kein Regen fällt und die Ernte nicht kommt. Wir brauchen 100 Milliarden für diese Länder, die kommen nicht zusammen, das sind 5% von den Weltrüstungsausgaben. Das heißt, wir sind auf einem falschen Pfad, das Geld ist da. China versucht sozusagen um jeden Preis die Amerikaner einzuholen, das gibt bombastische Summen aus und selbst Deutschland, in der Zeit, wo Angela Merkel Kanzlerin war, hätte sie mehr für Umwelt tun können. Das räumt sie auch ein in den letzten Interviews, die sie jetzt gibt. Aber sie hat es nicht getan, weil einfach in ihrer Partei die Bereitschaft nicht da war. Und im Augenblick drängen ja wieder sehr konservative Leute davon. Das heißt, in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren, 16 Jahren, hat sie die Rüstungsausgaben verdoppeln müssen. Sie stand natürlich auch unter Druck durch die NATO, durch die eigenen Leute. Ich glaube nicht, dass sie von sich aus das wollte, aber da hat sie das Geld gefunden. Und das Geld für den Umweltschutz und für den Klimaschutz finden wir seltsamerweise nicht. Ich glaube, da muss einfach Druck aus der Öffentlichkeit kommen. Die zwei Dinge müssen zusammengedacht werden. Rüstungsabbau und Klimaschutz.
Mhm. Über die Wahrung des Wohlstands und was man unter Wohlstand versteht, können wir ja später nochmal ausführlich diskutieren. Kommen wir mal zu der Notlage, zu der pandemischen Notlage, in der wir uns befinden. Die Zahlen sagen, ja, wir sind in einer pandemischen Notlage. Die Intensivstationen sind wieder voll. Betten sind zwar da, keine Pflegerinnen und Pfleger. Wir sind mittendrin in der vierten Welle, die unvermeidbar war.
Ja, selbstverständlich war die unvermeidbar. Angesichts des Verhaltens, wir haben es dreimal geübt. Bei der dritten hatten wir beide ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute zur Einsicht kommen. Aber das taten sie nicht. Das heißt, wenn wir uns so als Stadt Erfurt vernünftig verhalten würden, bräuchten wir vieles von denen gar nicht. Also das heißt, die Leute würden Abstand halten, die Leute würden schauen, dass sie den anderen nicht anhusten. Die würden nicht scheel schauen, wenn jemand mit der Maske irgendwo reinkommt, wo die anderen ohne Maske sitzen. etc. Und Hände waschen sowieso, da gehe ich mal davon aus, das muss man jetzt nicht als Aufruf schreiben. Da ist Erfurt und Weimar, sind ja noch die Leuchttürme hier in Thüringen. Wir haben ja Regionen, wo nicht mal 40% oder 50% der Leute geimpft sind. Was will man da erwarten? Da werden einfach die Alten umgebracht, die da nicht geimpft sind und die Jungen obendrein. Das heißt also, es fehlt einfach an Vernunft und nach anderthalb Jahren müsste man sagen, naja, jetzt haben wir doch alles durchdiskutiert. Es gibt ein paar radikale Impfgegner, da sollen die doch bleiben. Aber der Rest sind doch auch schlampig, zum Teil, wenn man diese Diskussion, ja, sollen doch die anderen sich impfen, wer weiß, was für Folgen gibt. Ja, was gibt's denn für einen 60-Jährigen noch für Folgen, wenn er sich nicht impft? Er kann auf dem Friedhof landen, weil er einfach angesteckt wird. Das sind die Folgen, ja, an dieser Stelle. Und immerhin sind bei uns noch sehr, sehr viele 60 plus nicht geimpft. Und ich sehe auch im Management krasse Fehler. Also wir haben den September verschlafen, wir haben ja darauf hingewiesen, das wird mit den Schulen nicht gut werden, die kommen aus der ganzen Welt zurück, zumindest aus der Urlaubswelt zurück und bringen vieles mit und aus den Schulen in die Familien, aus den Familien wieder in die Schulen. Das Ganze läuft hier exemplarisch in Thüringen ab und jetzt zu diskutieren, dass diese pandemische Notlage abgeschafft wird, ist angesichts dessen absurd. Sowohl Herr Spahn als auch seine Anhänger an dieser Stelle, die haben es da irgendwie nicht ganz richtig. Also insofern bis zum nächsten Frühjahr, auch ohne irgendwelche Termine zu nennen. Sie reden jetzt alle davon, der 20. März muss der Tag sein, an dem alles fällt. Das weiß kein Mensch, was im März nächsten Jahres ist. Das heißt, diesen Unsinn jetzt zu behaupten, ist einfach fahrlässig. Und vorne dran an der Spitze nicht nur Herr Spahn, der ist in der Opposition, da kann man sagen, gut, der redet jetzt wirres Zeug. Aber die FDP, die zu den Verhandlern gehört, die versucht Druck in diese Richtung zu machen. Das ist unsinnig, wobei ich das den Herrn Lindner zutraue. Der ist kaltschnäuzig, den interessiert nicht, ob hier ein Opa auf dem Friedhof landet, sondern den interessiert, wie er da vorankommt in dieser Koalitionsrunde.
Gehen wir doch mal nach Erfurt. Wir reden ja nicht so oft über Erfurt und obwohl Sie mich immer daraufhin ansprechen, ob ich mit dem Fahrrad gekommen bin. Selbstverständlich fahre ich Fahrrad in der Stadt.
Das wissen zwar unsere Zuhörer nicht, aber ich sorge mich um Sie, wenn Sie da aus Erfurt-Ost hineinrollen in die Stadt. Es ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß es als Autofahrer.
Ja, jeder fühlt sich ja gefährdet. Martin Davis hat letztens einen schönen Kommentar geschrieben, wo er sich in die jeweiligen Rollen reinversetzt hat. Er hat es in Verbindung mit den Koalitionsgesprächen gebracht und dass wir sehr schnell in den Rollen hin und her schlüpfen, wenn wir auf dem Rad sitzen, wenn wir Fußgänger sind oder wenn wir als Autofahrerin oder Autofahrer dann auf die anderen schimpfen. Das ist nichtsdestotrotz ist Erfurt keine Fahrradstadt. Das sind politische Entscheidungen, es ist einiges besser geworden, aber eine fahrradfreundliche Stadt ist Erfurt noch lange nicht, oder?
Ja, würde ich sofort sagen, aber sie ist in den letzten 15 Jahren auch fußgängerunfreundlich geworden. Mhm. Das heißt, und da sind nicht die Autofahrer in erster Linie schuld, da, sage ich mal, hat man eigentlich von der Kindheit her auch gelernt, mit denen irgendwie umzugehen und den Unsinn, der da ein Auto machen kann, sozusagen im Auge zu haben, vorauszudenken. Was unkalkulierbar geworden ist, sind die Radfahrer, Kampfradfahrer, von denen es immer mehr gibt, also Menschen, die unter normalen Umständen vielleicht gar nicht Fahrrad fahren würden, aber jetzt im Augenblick ist das auch Mode und ist das auch eine Fitnessfrage. Die fahren völlig rücksichtslos auf den Gehwegen. Ich bin voll einverstanden, wenn die Kinder das dürfen. Ich bin auch einverstanden, wenn das sehr breit ist und die Leute sozusagen sich vernünftig benehmen, dass die das mit, aber in der Summe, wenn sie, wir brauchen doch nur einfach mal am Dom in Erfurt vorbeizukommen, auf diesem schmalen Gehweg, sie müssen runter auf die Straße, weil zwei Kampffahrer kommen, erwachsene Männer, alle 100 Kilo schwer beide, da haben sie gar keine Chance gegen die mit dem Fahrrad. Und das hat unwahrscheinlich zugenommen, die Aggressivität an dieser Stelle. Fahrradfahrer erscheinen mir zu einem Teil sehr aggressiv. Ich weiß gar nicht, das trägt gar nicht zu ihrer Entspannung bei, das Fahrradfahren. Und in der Summe entsteht eine Situation, wo der Fußgänger nicht nur die Autofahrer im Auge haben muss, sondern verstärkt auch die Fahrradfahrer. Zumal sie auch technisch so ausgestattet sind, dass man sie nicht hört von hinten. Sie klingeln nicht, sie haben gar keine Klingel oder sie klingeln, haben eine Klingel, die irgendwo in der Tasche bei ihnen klingelt oder wo auch immer. Man hört sie überhaupt nicht. Also das heißt, es gibt ja jetzt eine neue Untersuchung, die zeigt, dass die Menschen sich unsicher fühlen. Und es tut niemand dagegen was. Das heißt, das Ordnungsamt, die Stadtbehörden, die Polizei lassen es geschehen und laufen. Es gibt Unfälle, es gibt schmerzliche Unfälle an dieser Stelle, aber das interessiert offensichtlich niemand. Das ist ein bisschen wie bei der Pandemie im Augenblick in Thüringen. Es wird zwar ein bisschen so getan, als ob irgendwas geschehen könnte, anstatt G2 grundsätzlich durchzuziehen, weil es einfach so geboten ist. Ich meine, die Österreicher zeigten da auch, die Italiener, die Dänen haben da gezeigt, dass man konsequent sein muss. Konsequent wird auch in der Politik belohnt. Das verstehen im Augenblick viele nicht. Sie meinen, wenn sie Wischwaschregelungen irgendwo erlassen, die das ermöglichen, dies ermöglichen, aber auch das Gegenteil, dass das irgendjemand politisch honoriert. Nein, Thüringen ist Spitze bei der Pandemie, absolute. Doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Ganz zu schweigen davon wie in Rheinland-Pfalz oder in Schleswig-Holstein, da wollen wir uns gar nicht vergleichen mit denen. Ja. Das heißt also, wir sind völlig der Buhmann an dieser Stelle. Und jetzt komme ich zum Fahrradfahren zurück. Die Entwicklung ist nicht gut und es tut auch niemand richtig etwas dagegen.
Wie gehen Sie mit Kackestürmen um? Also wenn Sie beschimpft werden, Sie hatten jetzt auch wieder in Kommentarzeilen Dinge, dann werde ich immer mal angesprochen. Kriegen Sie auch persönliche Anfeindungen oder sind die Kritiken, die Sie bekommen, eher konstruktiv?
Also ich kenne das noch aus der Zeit als Chefredakteur, aber selbst bei sehr ernsten Kommentaren, die gegen den Strich des Mainstreams gingen, habe ich eigentlich ein relativ vernünftiges Verhältnis der Leser gehabt. Also die Shitstorms damals waren etwas kleiner und nicht ganz so, sage ich mal, verheerend. Ich ignoriere die bis soweit es geht. Ich lese voll vieles davon nicht, weil ich ja gar nicht die Zeit dazu habe. Ich habe viel ohne dem zu tun. Das heißt also, diese Welt, die sich darauf eingerichtet hat, ständig rumzudaddeln, ständig irgendwas zu suchen, ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, und ich vermute mal, es gibt viele Menschen, die können ihren eigenen Alltag nicht organisieren, also mir reicht einfach der Tag nicht. Ich habe einfach das Gefühl, mit 60 plus werden die Tage immer kürzer, also die haben keine 24 Stunden mehr, sondern nur 18 oder 16 Stunden. Man ist gerade aufgestanden, hat mit Herrn Rose am Radio geredet, schon ist der Montag wieder rum.
So ist es.
Das ist einfach so. Und da habe ich keine Zeit für diesen Unsinn, wenngleich ich immer wieder merke, dass es wirklich einen Haufen Unsinn gibt. Und die Menschen durch die Anonymität im Netz alle Hemmungen verloren haben. Und das muss aufhören. Entweder sie machen es freiwillig oder es wird Zwang geben an dieser Stelle. Es kann ja nicht sein, dass im Netz ein rechtsfreier Raum entsteht, wo jeder jeden beleidigen kann. Nein, das geht nicht. Insofern, sage ich mal, muss man da Konsequenzen zeigen. Nur mit den Konsequenzen ist im Augenblick sehr, sehr schlecht. Sie sehen ja selbst die Corona-Impfzertifikat-Fälscher. Man hört ja nicht gerade, dass sie in irgendwelche Bedrängnisse, sie wird ja wie ein Schnupfen, ja, sage ich mal, behandelt an dieser Stelle. Das ist einfach zu lasch. Und wenn das die Leute merken, dass da kein Gegendruck ist, dann werden die das einfach massenhaft tun und werden sich wundern, dass wir uns so aufregen darüber. Also in dieser Stelle, glaube ich, ist Regelungsbedarf notwendig und vor allem sehr schnelles Reagieren, nicht in Jahren später. Ich freue mich immer in der Zeitung, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn da ein Aufruf kommt, schließlich irgendwo eine Straftat begangen worden, da kommt ein Foto ein halbes Jahr später. Hm. Ja, wer weiß, habe ich am 27. August in der Stadt jemanden gesehen oder nicht gesehen? Das weiß ich doch gar nicht mehr. Das heißt also völlig unsichtbar, nicht im Zusammenhang mit dem Ereignis nah dran, wo die Leute noch ein Gedächtnis haben, sondern viel, viel später. Und so ist es bei uns bei der Jurisprudenz. Das dauert ewig und drei Tage. Und ich vermute, die Pandemie ist zu Ende. Da werden wir vielleicht ein paar Verurteilte haben, weil sie massenhaft falsche Tests ausgestellt haben, Zertifikate oder falsche Bescheinigungen. Das wird dann irgendwann in drei Jahren sein, wenn vieles gar nicht mehr bekannt ist. Und das ist falsch in der Gesellschaft. Das läuft nicht gut.
Herr Lochthofen, Sie dürfen sich noch ein Thema aussuchen, denn wir haben noch das Thema neuer Bundestag, Erdogan, Börsenwert von Tesla, die gigantisch, die Polen.
Die eine Basisbefragung machen will. Ich meine, Herr Borjans tritt ja gerade ab von der SPD. Offensichtlich ist er für die ganze Entwicklung enttäuscht, dass sein Freund Scholz, den er ja ausgestochen hat beim Kampf um die Führung der SPD, jetzt auch noch Kanzler wird. Er ist 69, ja gut, das soll ihm gegönnt sein. Frau Esken ist höchstwahrscheinlich etwas jünger, agiler, die kriegt höchstwahrscheinlich noch einen Posten in dieser Regierung, insofern ist sie stiller. Ich will nur sagen, diese basisdemokratischen Entscheidungen, jetzt geht die CDU auch diese Richtung, sind schön und gut, aber ergeben nur ein Bild, einen Menschen, der möglicherweise der Basis der Partei interessant ist. Nur um die geht's ja nicht bei Wahlen. Um die geht's ja nicht. Der Verlust der Macht erfolgte ja nicht, weil die Parteimitglieder allein was falsch gemacht haben, sondern weil sie die falschen Kandidaten gewählt haben, die in der Mitte mehr Leute holen können, als in der Partei Mitglieder sind. Darum geht es bei den Politikern. Es geht auch bei den Grünen darum. Deswegen haben sie auch eins auf die Nase bekommen. Und deswegen bekommt auch die Linke jetzt eine auf die Nase, weil sie keine Leute haben, die nach außen hin ausstrahlen. Die Einzigen, die sie haben, haben sie deformiert und zerlegt. Und genauso ist es bei der CDU. Die können jetzt Dutzende Befragungen machen, seit Rudolf Scharping von der Basis zum Spitzenkandidat gewählt worden ist. Im Wettstreit gegen Lafontaine und Schröder. Beide waren besser als Scharping an dieser Stelle. Und die Basis hat gesagt, nein, der Scharping ist uns lieber, der wird uns nicht so beunruhigen, der ist nicht so sprunghaft, der ist nicht so originell und ist nicht ein Flügelmann. Das heißt, die Entscheidung war genau gegen die gewonnene Wahl. Und genauso war es bei der CDU das letzte Mal jetzt. Und es wird genauso das nächste Mal sein. Wenn ich sehe, wer sich da wieder in Form bringt, Herr Merz will noch eine alte Rechnung mit Frau Merkel begleichen, versucht die Konservativen zu schmieden. Nur die Konservativen sind für vielleicht ein Drittel dieser CDU. Und wenn ihr Kandidat sich durchsetzt, werden sich viele, die mit der Merkel noch mitgezogen sind, aus der Mitte heraus, die Städte zum Beispiel, die werden sagen, mein Gott, dieser alte Mann, was will denn der da? So, und Herr Röttgen ist völlig ein Kandidat, den die meisten gar nicht kennen, weil er ein Parteimensch ist, der selbst Ambitionen hat, die mag er ja haben. Aber das sind alles keine Leute, die ziehen können davon. Also die CDU ist im Dilemma und die ist in einem Dilemma. Wir haben es in Thüringen gesehen. Erst verliert man die Macht und dann ist man Nummer 3 und wird vielleicht auf Nummer 4 durchgereicht, weil man laufend falsche Entscheidungen trifft. Und das ist die Situation. Herr Borjans geht. Wir schauen uns an. Ich hoffe, Herr Scholz ist schlau genug, sich da nicht einzubeziehen. Übrigens, die Kanzlerin hat eine tolle Geste gemacht, dass sie ihn mitgenommen hat. Wird in der CDU ja auch sehr kritisch und bösartig kommentiert. Nein, das hat sie völlig richtig gemacht. So stelle ich mir Staatsleute vor, dass man jemanden sagt, okay, höchstwahrscheinlich wirst du der nächste Kanzler sein, dann kommst du mit zu diesem Gipfel. Ich bin ja nur noch eine Übergangsfigur an dieser Stelle. Also das fand ich sehr edel von ihr und insofern auch hervorhebenswert. Aber vor diesem Kontext, die arme CDU.
Herr Lochtow, haben wir noch was? Ach, wir hätten noch so viel. Ja, aber
der bleibt uns erhalten. Ja. Wenn der wieder Blödsinn macht, dann kommentieren wir das nächste Mal. Und die anderen Dinge, ja, Umwelt ist, Klima ist im Augenblick das Wichtigste. Ja. Sie haben es schon gut gemacht.
Mit einer edlen Geste versuche ich, mich von Ihnen zu verabschieden. Und wir hören uns übernächsten Montag.
Ich würde sagen, umschalten auf Radio Deutschlandfunk Kultur.
Naja, gibt ja auch eine Mediathek, nehme ich an.
Ja, ja, selbstverständlich. Heutzutage kann man alles immer hören.
Herr Lochthofen, einen angenehmen Tag. Bis später. Ciao.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und unseren Zuhörern natürlich auch. Tschüss.